Die größte Arzneimittelkatastrophe der letzten 50 Jahre ist über die Bluterkranken hereingebrochen. Über 1800 Bluter sind alleine in der Bundesrepublik mit dem AIDS-Virus infiziert worden, und zwar durch Präparate, die aus Blutplasma hergestellt wurden. Und das Schicksal der Bluter ist leider nur das erste Kapitel dieser Tragödie. Bei Operationen wurden auch andere Patienten mit dem Virus angesteckt. Die genaue Zahl der infizierten Bluter kennt man inzwischen, weil sie fast alle auf HIV getestet worden sind. Anders bei den Operierten. Wie viele von ihnen angesteckt worden sind, darüber lässt sich nur spekulieren. Denn die meisten von ihnen sind bis heute nicht nachuntersucht worden. Stefan Michel erklärt das anhand eines Falles aus dem Siegerland.
Die Entbindung des zweiten Kindes im September 1984 endete mit schweren Komplikationen. Der Frauenarzt in dem kleinen westfälischen Krankenhaus entschloss sich zur Notoperation. Die junge Mutter erhielt etliche Blutkonserven des Roten Kreuzes. Bald nach dem Eingriff war die Frau wieder bei bester Gesundheit. Das war sie 7 Jahre lang. Kurz vor Weihnachten ist sie gestorben. Ihr Mann erinnert sich.
Das war im Frühjahr. Hat meine Frau sehr viel Gewicht verloren. Und anschließend ist sie nach dem Einkaufen am Samstagmorgen umgekippt. Und da ist sie mit Notarztwagen ins Krankenhaus gekommen und der Hausarzt hat aber schon vorher eine Untersuchung veranlasst und da haben die festgestellt, dass er HIV infiziert ist.
Für die Infektion gab es nur eine Erklärung. Das tödliche Virus stammte aus den Blutkonserven. Die Gefahr war dem behandelnden Arzt bekannt gewesen. Denn längst wusste man, dass AIDS durch Blutkonserven und Blutpräparate übertragen werden kann. Dazu der Leiter des AIDS-Zentrums im Berliner Bundesgesundheitsamt, Professor Meinrad Koch.
Ende 1982, Anfang 1983 war das eigentlich klar.
Freilich, die Frau wäre damals gestorben, wenn man ihr kein Spenderblut eingeflößt hätte. Doch weshalb wurde die Familie nicht vor der AIDS-Gefahr gewarnt?
Die haben nichts von sich hören lassen und wir haben ja auch nicht an so was gedacht.
So grenzt es an ein Wunder, dass sich nicht auch der Vater infiziert hat. Das Schicksal dieser Familie ist kein Einzelfall. Das Bundesgesundheitsamt zählte zum Jahreswechsel bereits 372 Menschen, die wahrscheinlich bei Operationen mit dem HIV infiziert worden sind. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisberges. Denn das Virus schlummert, nach heutigem Wissensstand, im Durchschnitt 9 Jahre lang im Körper, bevor die tödliche Krankheit ausbricht. Viele Patienten wissen also noch gar nichts von ihrer Infektion. Und so geben sie das Virus arglos an ihre Sexualpartner weiter. Der Siegener Rechtsanwalt Karl-Hermann Schulte-Hillen vertritt inzwischen 16 Patienten, die bei Operationen angesteckt wurden.
Meine Schätzung geht dahin, dass mit einer Zahl von über 1000 gerechnet werden muss.
Neben den Blutkonserven spielt das Präparat PPSB die Hauptrolle in diesem Medizinskandal.
PPSB wird aus Blutplasma gewonnen und ist ein Gerinnungsmittel. Es wird gegen übermäßige Blutungen eingesetzt.
Während die Blutkonserven überwiegend von unbezahlten deutschen Spendern stammten, wurde der Rohstoff für PPSB in den Vereinigten Staaten gewonnen. Dort haben kommerzielle Spenderzentren gegen bares Geld Blutplasma eingesammelt.
Ihre treueste Klientel waren die Homosexuellen in New York und Los Angeles, Strafgefangene und illegale Grenzgänger, die aus Mexiko kamen.
Schon 1982 wusste man, dass diese Menschen AIDS-Risikogruppen waren. Dennoch weigerte sich die Blutindustrie hartnäckig, auf diese Risikospender zu verzichten. Doch auch die deutschen Krankenhäuser trifft erhebliche Mitschuld an der Masseninfektion. Zwar gab es bis 1985 keine HIV-sicheren Blutkonserven. Bei Notoperationen, wie im Falle der Westfälin, mussten die Ärzte deshalb das AIDS-Risiko eingehen. Doch viele andere Operationen waren von langer Hand geplant. In diesen Fällen waren die Infektionen vermeidbar. Das benötigte Blut hätte man nämlich den Patienten selbst abnehmen können. Vermeidbar waren auch die Infektionen durch PPSB. Denn schon in den 70er Jahren gab es ein virusfreies PPSB auf dem deutschen Pharmamarkt. Es stammte von der hessischen Firma Biotest. Dort war ein Sterilisationsverfahren entwickelt worden, bei dem die Viren zerstört wurden. Das geschah ursprünglich im Hinblick auf die Erreger der Gelbsucht. Doch später zeigte sich, dass es auch die AIDS-Viren unschädlich machte. Der Bundesgerichtshof hat den Kliniken ins Stammbuch geschrieben, dass sie stets verpflichtet waren, das sicherste verfügbare Präparat einzukaufen, also das PPSB von Biotest.
Die Behring-Werke besaßen ebenfalls schon 1978 ein sicheres Herstellungsverfahren. Auf PPSB wurde es jedoch nicht angewendet.
Erst zwischen 1984 und 86 stieg die Konkurrenz von Biotest auf sichere Herstellungsmethoden um. Jetzt stand auch ein HIV-Test zur Verfügung. Damit war es möglich geworden, den Großteil der infizierten Blutspenden auszusondern. Doch bis zu diesem Zeitpunkt waren bei Operationen schon Hunderte, vielleicht Tausende infiziert worden. Dass niemand ihre Zahl kennt, auch das ist die Schuld der Kliniken und ihrer Ärzte. Die meisten von ihnen haben es bis heute unterlassen, jene Patienten zu ermitteln und zu warnen, die in den kritischsten Jahren zwischen 1978 und 85 dem Infektionsrisiko ausgesetzt worden sind. Soweit die Krankenakten ordentlich geführt wurden, wäre das auch heute noch möglich. Welcher Straftatbestand ist damit möglicherweise erfüllt, Schulte Hillen?
Ja, möglicherweise erfüllte der fahrlässigen Tötung.
Bisher hat jedoch kaum ein Betroffener den Gang zum Staatsanwalt gewagt. Dabei mag die Angst mitspielen, durch ein Strafverfahren die erhoffte Entschädigungszahlung zu riskieren. Größer ist aber sicher noch die Furcht, die Infektion in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn wer das tut, muss auch heute noch mit den Vorurteilen und der Unwissenheit seiner Mitbürger rechnen. So hat es auch jener Vater aus Westfalen erfahren.
Die Leute, die hatten erst unheimlich Angst davor, bis dass sie sich mal alle schlau gemacht hatten. Und da hatten wir schon hier unser Hausarzt angeboten, wenn die mal in der Schule Schwierigkeiten kriegten, weil die Kinder ja doch in der Schule allerhand Kontakt mit den anderen hatten, da der sich dann für uns einsetzen wollte und denen dort mitteilen wollte, da die Sache eigentlich ungefährlich ist.
Dem Gesundheitsbeamten aus Berlin fällt dazu nur der Hinweis auf die Eigeninitiative der Betroffenen ein. Sollte sich jemand, der zwischen 1978 und 85 eine schwere Operation überstanden hat, einem HIV-Test stellen, Professor Koch?
Ich würde ihm dazu raten, ja.
Nach 1985 hat das Infektionsrisiko im Krankenhaus beträchtlich abgenommen. Heute wird jeder Blut- oder Plasmaspender einem HIV-Test unterzogen. Der Test bietet allerdings keine absolute Sicherheit.
Wochen oder gar Monate nach der Infektion sind die Antikörper im Blut noch nicht nachweisbar. Und bei einer unbekannten Zahl von Infizierten springt der Test aus ebenso unbekannten Gründen gar nicht an.
Nach wie vor gibt es kein Verfahren, um die Viren in jenen Blutpräparaten abzutöten, die Blutkörperchen enthalten, also lebende Zellen. Das Gerinnungspräparat PPSB dagegen ist heute normalerweise sicher. Allerdings erwischte es im Dezember 1989 ausgerechnet den Hersteller Biotest.
Die seinerzeit hergestellte Charge enthielt Viren. Etliche Patienten wurden damit infiziert. Und der nordamerikanische Lieferant des Rohplasmas alarmierte die hessische Firma, weil sich 8 Spender im Nachhinein als HIV-positiv erwiesen hatten.
Bis heute hat die Firma keine schlüssige Erklärung dafür gefunden, warum die Viren in dieser und nur in dieser Produktionseinheit überlebt haben. Biotest hielt es so, wie es auch die Blutspendedienste in den letzten Jahren gehalten haben. Die Abnehmer der infektiösen Einheiten wurden alarmiert. Aber ist die warnende Botschaft wirklich bei allen betroffenen Patienten angekommen? Wegen des unzureichenden Meldesystems weiß das Bundesgesundheitsamt darüber so gut wie nichts.